Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht heute im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Und zwar die Verse 33 bis 44. Matthäus 21, Verse 33 bis 44. Dort spricht der Herr Jesus Christus zu den obersten Priestern und Pharisäern. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn einen Weingärtner und reiste außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich doch vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem anderen Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Bis hierhin. Wir fahren in der Reihe über die Gleichnisse fort. Und unser heutiger Predigtext gehört in die letzte Gruppe der Gleichnisse, die Christus geredet hat. Zeitlich gesehen befinden wir uns bereits in der Woche seiner Kreuzigung. Und was den Ort betrifft, befinden wir uns in Jerusalem. Wer vor 2 Wochen dabei war, der wird sich erinnern, dass ich dort sagte, dass jetzt in den Gleichnissen das Thema des Gerichts immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das ist auch kein Zufall. Etliche Zeit lang war Jesus durchs Land gezogen. Er hatte dem Volk Israel das Wort Gottes verkündet. Er hatte sich selbst in großer Deutlichkeit als der erwartete Messias offenbart. Er hat das Volk zur Buße, zur Bekehrung, zur Umkehr zu Gott aufgerufen. Und während einige durch sein Wort und Werk glaubten und ihm nachfolgten, wurden viele andere immer mehr verhärtet. Und das betraf insbesondere die geistlichen Führer Israels, die ihren Sitz in Jerusalem, in der Hauptstadt hatten. Und dann ist es gut, wenn wir uns ab und zu mal an eine Tatsache erinnern, die auch in unseren Tagen, gerade in unseren Tagen, oft verdrängt wird. Jesus Christus ist eben nicht nur der Heiland und Retter, den man vielleicht noch nach Belieben annehmen kann oder auch nicht, Nein, dieser Christus ist auch der Richter. Ja, er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er ist in den Tod gegangen. Und er hat den Tod überwunden und sitzt zur Rechten Gottes. Das ist jetzt die Gegenwart. Aber zu dieser Gegenwart gehört auch, dass eben dieser Christus schon auf dem Weg ist, um über die Welt und die Menschheit zu richten. Im letzten Buch der Heiligen Schrift, in der Offenbarung, lesen wir mehrfach die Warnung: Siehe, ich komme bald. Und dabei ist dieses Wort bald besser zu übersetzen mit eilends oder schnell. Ich bin schon unterwegs. Was wird also geschehen, wenn der Herr aus dem Himmel zurückkommt, um Gericht zu halten? Und warum wird und muss er überhaupt Gericht halten? Diese Frage wird in dem sogenannten Gleichnis von den Weingärtnern beantwortet. Wir wollen dieses Gleichnis wie üblich unter drei Gesichtspunkten betrachten. Im ersten Teil sagen wir etwas über den Weinberg und die Tatsache, dass keine Früchte erzeugt werden. Im zweiten Teil gehen wir auf die Sünde der Weingärtner ein. Und im dritten Teil sagen wir etwas über den am Ende erwähnten Eckstein, der verherrlicht wird. Der unfruchtbare Weinberg, die sündigen Weingärtner und der verherrlichte Eckstein sind unsere Punkte. Wir kennen alle dieses Bild vom Weinberg. Das begegnet uns an vielen Stellen in der Bibel. Wir haben auch schon in den Gleichnissen etwas von Weinbergen gelesen. Etwa die Arbeiter im Weinberg, die alle den gleichen Lohn empfangen. Oder auch, übrigens vor genau einem Jahr an dieser Stelle, im Gleichnis vom Feigenbaum im Weinberg. Die Bedeutung dieses Bildes ist immer die gleiche. Der Weinberg, der ja etwas sehr Kostbares, sehr Wertvolles ist und der auch sehr pflegebedürftig ist, der steht immer stellvertretend für das Volk Gottes in der Welt. Für all das, was das Volk Gottes ausmacht. Und dabei haben wir im unmittelbaren Kontext jetzt vor allem an Israel zu denken, an die Juden. Es ist konsequent, wenn wir in unserem heutigen Text den Weinberg mitsamt den Weingärtnern in Israel verorten. Aber dabei dürfen wir es nicht belassen, denn dann hätten wir ein Problem. Wir würden nämlich unsere Zeit verschwenden, indem wir uns mit einem Text befassen, der uns außer ein paar historischen Informationen nichts zu sagen hat. Es gibt ja ein Sprichwort: Wer A sagt, muss auch B sagen. Und auf uns angewendet heißt das: Wer Israel sagt, muss auch Gemeinde sagen. Die Kirche des Alten und des Neuen Bundes ist eins. Sie haben unterschiedliche Gestalt, aber im Wesen sind sie eins. Es gibt nur eine Kirche. Es hat auch immer nur eine Kirche gegeben. Es gibt auch nur einen Christus als das Haupt der Kirche. Und es gibt auch nur einen Weg zum Heil, nämlich durch Glauben an Christus. Und es gibt auch nur ein Gericht, das am Ende der Zeit die Menschheit als Ganzes und auch die Kirche als Ganzes betreffen wird. Und somit sind dieser Weinberg und auch die Weingärtner im engeren Sinne ein Bild für Israel, aber im weiteren Sinne ein Bild für die Gemeinde, wie sie sich durch alle Zeiten hindurch in der Welt offenbart hat. Diejenigen, die dieses Gleichnis live hörten, die wussten genau, von wem Christus hier redete. Gleich im Anschluss in Vers 45 heißt es: Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Von ihnen, von Israel. Die obersten Priester im Besonderen und das ungläubige Volk im Allgemeinen hatten sich schuldig gemacht, dass der Weinberg keine Früchte brachte. Dieser Teil des Volkes, dieser übergroße Teil des Volkes und wohl auch der übergroße Teil des heutigen Namenschristentums wird hier angesprochen. Das Thema des Gleichnisses ist nicht, dass es gar keine Früchte in Gottes Weinberg gibt. Denn wir wissen, dass ein Überrest immer da ist und dass dieser Überrest sehr wohl seine Frucht bringt. Diesen Rest hat sich Gott immer abgesondert. Aber von dem ist hier nicht die Rede. Angesprochen ist der gottlose Teil des vorgeblichen Volkes Gottes. Und zwar, wie es sich durch alle Zeiten und Generationen hindurch offenbart. Übrigens ist das Bild, das Christus hier von dem Hausherrn und von seiner Sorge für den Weinberg zeichnet, sehr schön. Wir finden das in ganz ähnlichen Worten, auch in anderen Stellen, wieder etwa in Psalm 80, auch in Jesaja 5. Was hat der Hausherr, der natürlich niemand anderes ist als Gott, was hat er nicht alles getan? Er hat den Weinberg gepflanzt in schöne, fruchtbare Erde. Er hat einen Zaun gezogen, um wilde Tiere fernzuhalten. Er hat eine Kelter gegraben, damit die Trauben nicht verderben, sondern zu gutem Wein verarbeitet werden können. Er hat auch einen Wachturm gebaut, damit kein Fremder eindringen kann, um sich an den Reben zu vergreifen, um sie zu zerstören oder zu rauben. Ja, was hat Gott nicht alles getan, um seinem Volk das Heil zu offenbaren? Es ist vielleicht nicht sinnvoll, jetzt jedes dieser Elemente mit einem bestimmten historischen Ereignis zu verknüpfen. Aber doch denken wir unwillkürlich an viele heilsgeschichtliche Tatsachen. Das fruchtbare Land Kanaan, die Schranken des Gesetzes, in dem Gott dem Volk seinen Willen offenbarte, sein Eingreifen, um die mächtigen Feinde Israels abzuwehren. Wir haben ja gerade in der anderen Predigtreihe über Hiskia kürzlich das sehr deutlich dargestellt bekommen. Ja, was hat Gott nicht alles getan? Und ist es da nicht normal, dass er auch entsprechende Früchte erwartet? Früchte der Dankbarkeit nämlich. Natürlich, selbstverständlich. Und das war Israels Berufung. Das ist auch immer noch die Berufung und Aufgabe der Gemeinde. Aber diese Früchte bestehen nicht aus äußerlichen Lippenbekenntnissen oder irgendwelchen religiösen Handlungen. Nein, was sind die Früchte, die Gott erwartet? Denken wir nochmal dran. Das Land Kanaan, das Gesetz, die Zeremonien, die Vorschriften, die Wunder, all das hatte einen Zweck, auf Christus hinzuweisen. In diesen äußerlichen Dingen wurde eine Verheißung angedeutet und die ist in Christus erfüllt. Und darum sind die Früchte, die hierauf erwartet werden, der Glaube an diese Verheißung namens Christus. Das Ergreifen dieses Christus und seines Heilswerks im Glauben. Konkret heißt das also Frucht bringen im Reich Gottes. Das heißt von sich wegschauen, Buße zu tun von aller falschen Selbstgerechtigkeit und hinschauen auf Christus, auf seine Gerechtigkeit, die er auf Golgatha erworben hat, die zu suchen und sich im Glauben zuzueignen. Aber ein solcher Glaube Der kommt ja nicht von allein. Das ist einiges nötig. Unter anderem Wissen. Glaube ist kein unsicheres Umherstochern in irgendwelchen Nebeln. Nein, der glaubende Mensch muss wissen, was und wem er glauben soll. Denn wie soll der noch nie etwas von Christus gehört hat, der gar nicht weiß, wer Christus ist, was er getan hat, wie soll der zu echten Glauben an Christus kommen? Und aus diesem Grund war Israel äußerst bevorrechtet, äußerst privilegiert. Denn im Gegensatz zu allen anderen Völkern hatten sie dieses Wissen. Gott hatte ihnen alles offenbart, was nötig war. Auch das gehörte zu den Maßnahmen des Hausherrn an seinem Weinberg. Und genauso ist es auch heute in der Gemeinde. Jeder nominelle Christ befindet sich prinzipiell immer in Reichweite des Wortes Gottes. Keiner kann sagen, er habe ja nichts gewusst. Jeder kennt den Befehl, Buße zu tun und zu glauben. Aber doch bleibt die Frucht oft aus, damals ebenso wie heute. Woran liegt das? Schauen wir mal darauf, was hier im Gleichnis geschieht. Der Hausherr, also der Besitzer des Weinbergs, war außer Landes gereist. Der war nicht unmittelbar vor Ort. Aber er hatte Knechte. Und die schickte er in den Weinberg, damit sie jetzt von den Weingärtnern die erwarteten Früchte einsammelten. Ist uns klar, um wen es sich bei diesen Knechten handelt? Die Knechte fordern die Weingärtner auf, bringt uns die Früchte. Und was hatten wir eben über die Früchte gesagt? Die Früchte sind der Glaube an Gottes Verheißung, die sich in und durch Jesus Christus erfüllt haben. Das fordern die Knechte ein. Dazu rufen sie die Weingärtner im Auftrag Gottes auf. Diese Knechte stehen damit stellvertretend für die Propheten, die dem Volk das Wort Gottes verkündigten. Und im weiteren Sinne stehen sie für alle Verkündiger des Wortes Gottes. Dabei haben wir nicht nur an Pastoren oder Prediger zu denken, sondern an jeden, der zu gegebener Stunde anderen das Wort Gottes verkündet. Und zwar gerade im Kontext unseres Gleichnisses, innerhalb der sogenannten Kirche. Denn das ist hier der Punkt. Die Knechte gehen in den Weinberg zu den Weingärtnern. Sie gehen nicht auf den Acker zu den Kornbauern. Sie gehen nicht auf die Weide zu den Viehhirten, sondern in den Weinberg zu den Weingärtnern. Der Herr des Weinbergs in unserem Gleichnis ist an Weintrauben interessiert, an nichts anderem. Und so ist auch Gott nicht an irgendwelchen Dingen dieser Welt interessiert, sondern an den Früchten des Glaubens, die darin bestehen, das Heil in Christus zu ergreifen. Seit jeher hat der Herr seine Propheten gesandt. Ich bin nicht sicher, ob man hier schon Adam nennen soll, aber spätestens Abel verkündet durch sein Opfer die Verheißungen Gottes. Und so geht es weiter. Über Henoch, Noah, Abraham, Mose. Dann die zahllosen großen und kleinen Propheten, die zum Volk Israel gingen, um es an seine Berufung zu erinnern, um zu warnen, zu drohen, zu klagen, zu ermuntern. Bis hin zu Johannes dem Täufer zieht sich diese Kette der Propheten des alten Bundes. Und auch unter dem neuen Bund sieht es nicht anders aus. Ich sagte schon, dass wir hier nicht zu eng denken dürfen. Gerade in Zeiten wie den unsrigen, in denen große Volkskirchen immer erschreckendere Irrwege einschlagen. Gerade in diesen Zeiten sind auch die Stimmen da, die zur Umkehr rufen, die die Früchte einfordern, die man in der Gemeinde Gottes eigentlich erwarten darf. Aber diese Früchte findet man nicht. Die fanden auch die Knechte im Gleichnis nicht. Sie fanden im Weinberg vielleicht alles Mögliche, aber keine Weintrauben. Sie fanden keine Selbstverleugnung, keinen Glauben, sondern im Gegenteil Selbstgerechtigkeit und Vertrauen auf all die frömmlerischen Dinge, von denen Gott sagt, dass er sie hasst, dass sie ihn anbiedern. Denken wir an Jesaja 1. Und es kam noch schlimmer. Nicht nur, dass die Weingärtner keine Früchte vorweisen konnten oder wollten, sie packten sogar die Knechte. Sie verprügelten sie, ja, sie ermordeten sie. Das ist die Realität. Da dürfen wir uns auch keine Illusionen hingeben. Nun soll das nicht heißen, dass wir, bevor wir den Mund aufmachen, erstmal eine Lebensversicherung abschließen sollen. Aber überlegen wir doch mal. Hat jemals eine abgewichene, heretisch gewordene Kirche ihren Irrtum eingesehen und ist umgekehrt? Hat sich jemals eine Synode, ein Kirchenvorstand, eine theologische Fakultät, die falschen Lehren und Praktiken verfallen waren, von mahnenden Worten überzeugen lassen? Ist Israel auf das Wort der Propheten hin jemals grundsätzlich umgekehrt? Abgesehen von befristeten Frömmigkeitsübungen, aufgrund drohender äußerer Gefahren? Nein, die Regel ist, dass die Stimme der Propheten zum Schweigen gebracht wird. Und je lauter die Propheten rufen, desto heftiger ist die Antwort. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto drastischer werden die Maßnahmen. Der erste Knecht wurde geschlagen, der zweite getötet, was auch immer das heißt, der dritte gesteinigt. Je klarer die Wahrheit des Wortes Gottes herausgestellt wird, je klarer Christus vor Augen gestellt wird, desto größer wird die Verhärtung. Bis der Becher der Ungerechtigkeit bis zum Rand gefüllt ist. Bis das Volk reif für das Gericht geworden ist. Wie sagt es Jesus an anderer Stelle? Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, ihr macht nur das Maß der Väter voll. Und dann weiter, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Und dann noch weiter, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich, nicht ich, aber deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Während sie also die Propheten verjagen, verfolgen und töten, töten sie in Wahrheit den, der in den Worten der Propheten verkündigt wird, den Christus. Wer die Verkündiger Christi tötet, der tötet Christus. Das ist die logische Konsequenz. Und das wird auch in unserem Gleichnis ganz deutlich herausgestellt. Denn jetzt lesen wir, der Herr des Weinbergs hatte erfahren, was mit seinen Knechten geschehen war. Und jetzt sandte er seinen Sohn. Indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Und im Paralleltext in Markus 12, da ist es sogar noch etwas eindringlicher formuliert. Da heißt es, nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach dann, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Wir wollen hier kein falsches Bild von Gott und seinem Handeln bekommen. Der Sohn, natürlich der Sohn Gottes, Christus, nicht wahr? Der hier zuletzt geschickt wurde, der war nicht das letzte Aufgebot. Das war nicht der letzte verzweifelte Versuch Gottes in Israel, doch noch irgendetwas auszurichten, irgendeine Wende herbeizuführen. Oh nein. Es war von vornherein klar, was mit dem Sohn Gottes geschehen würde. Doch indem die Juden nicht nur ihre Propheten töteten, sondern nun sogar den Sohn Gottes, den Erben des Reiches höchst selbst, wurde ihr geistliches Verbrechertum umso deutlicher, wurde ihre Schuld umso größer und ihr Urteil umso schwerer. Nur wenige Tage nachdem Jesus dieses Gleichnis geredet hatte, sollte es sich ja buchstäblich erfüllen. Der Sohn wurde zum Weinberg hinausgestoßen. Er wurde aus Jerusalem hinausgepeitscht mit einem Kreuz auf dem Rücken. Er wurde auf dem Hügel Golgatha zu Tode gebracht. Jetzt, da dieser Erbe tot war, konnten die bösen Weingärtner den Weinberg endlich in Besitz nehmen und unbehelligt nach ihren Vorstellungen umbauen. Aber durch diese finstere Tat haben sie sich selbst das Gericht gesprochen. In Vers 41 ertönt es aus ihrem eigenen Mund. Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Aber mehr noch, ohne es zu wollen, natürlich ohne es zu wollen, haben sie auch Gottes Ratschluss erfüllt, durch den er sich selbst verherrlichen wollte. Die ständigen Schmähungen gegen das Wort Gottes, die Verwerfung seiner Verheißungen, die dann in der Kreuzung Christi gipfelten, das alles ist die Erfüllung der Prophetie in Psalm 118, die auch hier zitiert ist. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Auf dem Umweg über Golgatha hat Gott sein Reich errichtet. Und der Eckstein dieses Reiches, das heißt das Fundament, der Ausgangspunkt, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und auf das Bekenntnis zu diesem Christus, als dem Sohn des lebendigen Gottes, gründet sich Gottes Gemeinde seit jeher. Übrigens ist das die Bedeutung der Worte in Matthäus 16, die zumindest von der katholischen Kirche gern anders gedeutet werden. Wo nämlich Petrus spricht, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann Jesus antwortete und sprach, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, gerade auf den Felsen dieses Bekenntnisses, das du eben geliefert hast, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Christus ist der herrliche Eckstein der Gemeinde. Auf seinem Blut ist die Gemeinde errichtet. Seine Gerechtigkeit ist unsere Rettung. Die Menschen haben diesen Eckstein verworfen. Aber von Gott ist er über alle Maßen erhöht und verherrlicht worden. Und ist doch so, mit diesem Eckstein wird auch das ganze Bauwerk verherrlicht. Denn für Gott ist der ganze Bau kostbar. Das ist unsere großartige Berufung, als Gemeinde dieses Christus. Wir dürfen teilhaben an der Herrlichkeit unseres Hauptes und Ecksteins Jesus Christus, jetzt und in der Ewigkeit. Und auch das ist eine klare Aussage in unserem Text. Genau darin haben wir das alte Israel beerbt. Die Nation, die unter dem alten Bund in den Weinberg gesetzt war, die ist zerstreut und zerschmettert. Aber unter dem neuen Bund, der im Blut Christi begründet ist, ist an ihre Stelle die Gemeinde aus Juden und Heiden getreten. Das ist dann das neue Israel. Besser gesagt, es ist die Fortsetzung des wahren Israel, des alten Bundes. Diejenigen, die bloß dem Fleisch nach Kinder Abrahams waren, die sind hinausgestoßen worden. Aber die, die Abrahams Kinder nach dem Glauben waren und sind, die haben das Reich geerbt. Durch die Ereignisse am Pfingsttag wurde das eingeläutet. Mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer wurde es bestätigt. Und im jüngsten Gericht wird es schließlich vollendet werden. Der Stein, an dem die bösen Weingärtner Anstoß genommen haben und immer noch nehmen, der wird sie endlich zermalmen. Das ist eine zweischneidige Wahrheit, nicht wahr? Der Apostel Petrus macht das deutlich, wenn er im ersten Brief schreibt, Kapitel 2, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. Auch der Apostel Paulus fasst das Ganze zusammen im Epheserbrief, wo es nun gerade um diesen Übergang vom alten zum neuen Bund geht. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Tja, was nehmen wir nun aus all dem mit? Gerade auch mit Blick auf das neue Jahr, das vor uns liegt. Zunächst mal wiederum eine ernste Ermahnung, gerade an uns als Gemeinde. Wer im Reich Gottes steht, aber keine Früchte bringt, der wird tief fallen und alles verlieren. Das heißt, wer alle Vorteile des Gemeindelebens genießen darf, wer das Wort Gottes hört, wer die Verheißung wieder und wieder vor Augen gestellt bekommt, auch in der Taufe, auch im Abendmahl, aber nicht glaubt, wer Christus nicht dankbar ergreift und Gott nicht die Ehre gibt, der macht sich umso mehr schuldig. Und selbst Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als denen, die Christus gesehen haben, aber ihm nicht nachgefolgt sind. Aber dieses Gleichnis hält auch einen großen Trost bereit. Denn wir erfahren, dass aller Widerstand, alle Feindseligkeit, alle Anschläge gegen Gottes Wort und seine Gemeinde zum Scheitern verurteilt sind. Oder genauer gesagt, durch all diese Anschläge schafft Gott seinem Volk erst recht das Heil. Denn Christus als der Eckstein der Gemeinde, der liegt unverrückbar. Der ist einzementiert im Ratschluss Gottes, der erfüllt wird. Mit diesem Stein werden alle Feinde zerschellen, aber die Gemeinde wird feststehen. Und unser Bekenntnis muss sein, dass es nicht unser Werk ist. Dass wir als Gemeinde feststehen. Dass wir auf diesen Eckstein Christus gegründet sind. Das ist nicht unser Werk. Denn wie lesen wir es hier? Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Amen.